Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Charlotte mit Dr. Gerhard Kager. Er ist promovierter Chemiker und langjähriger Gestalter der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Über 2 Jahrzehnte lang wirkte er bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker mit und ist neben seiner organisatorischen Arbeit auch publizistisch aktiv. Gerhard Kager war Redakteur und Chefredakteur verschiedener Fach- und Mitgliedermagazine, wie beispielsweise der Angewandten Chemie, den Nachrichten aus der Chemie und der Chemie in unserer Zeit. Privat interessiert er sich sehr für Musik und sucht immer wieder nach unbekannten KünstlerInnen. Seit einiger Zeit veröffentlicht er unter dem Namen Der Hörer eine Artikelserie in der Zeitschrift Chemie in unserer Zeit, in der er die Verbindung von Musik und Chemie beleuchtet. Viel Spaß! Der JCF-Podcast.
So, und dann kommen wir heute zu einer Sonderfolge und ich habe da ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet und auch einen ganz besonderen Menschen eingeladen, und zwar Gerhard Kager, wie ihr gerade schon gehört habt. Schön, dass du da bist und schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, Charlotte. Ich gebe das Kompliment ganz zurück mit den netten Menschen. Ihr seid ja auch nette Menschen, die so einen tollen Podcast machen jedes Mal. Und die Themenvielfalt und so weiter, das ist wirklich eine tolle Sache, die die GDCH da als Asset hatte. Und ich freue mich, dass ich auch mit einem etwas abseitigeren Thema hier einmal vorstellig werden kann.
Ja, du hattest gerade schon gesagt, etwas abseitiges Thema. Vielleicht habt ihr das schon am Titel so ein bisschen festmachen können, worum es heute geht. Aber wir wollen euch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Gerhard, kannst du einmal dich kurz vorstellen und erzähl mal gerne, was du heute für uns vorbereitet hast oder warum wir dich eingeladen haben?
Ja, mache ich gerne. Also ich bin auch irgendwann mal in grauer Vorzeit Chemie studiert, habe 1989 promoviert, war dann ein Jahr Postdoc in England noch. Konnte dann wirklich bei meiner ersten Anstellung meinen Traumberuf realisieren, der da hieß Redakteur. Ich war 16 Jahre dann für Zeitschriften zuständig. Es waren alles Zeitschriften der GDCH, angewandte Chemie, Chemie in unserer Zeit, Nachrichten aus der Chemie. Und war dann ab 2007, etwas schwierige Berufsbezeichnung, Vereinsmanager bei der GDCH, zuständig für Fach- und Regionalstrukturen, für die Mitglieder und auch fürs JCF, für das Junge Chemieforum, wie es jetzt so schön heißt. Und das Thema wird sein Chemie in der populären Kultur, Chemie speziell in der Popmusik. Popmusik ist etwas, das mich sozusagen mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ich habe noch eine andere Leidenschaft, wo es Berührungspunkte gibt, aber auch nicht allzu viele. Das sind Comics. Es soll heute aber schwerpunktmäßig um Musik gehen. Und ich hatte für die Chemie in unserer Zeit eine Artikelserie, in der ich noch schreibe. Rubrik kann man fast nicht mehr sagen, weil die Artikel jetzt doch etwas ausgedünnt sind, die ganze Serie. Aber wir wollen über Chemie in der populären Musik sprechen und ich hoffe, das ist auch etwas, was eure Hörer interessiert.
Jetzt hast du gerade schon auch gesagt, du hast ja eine Leidenschaft für Musik und für Comics. Wie bist du denn dann darauf gekommen, so eine Artikelserie zu schreiben? Also ich glaube, die Artikelserie heißt Der Hörer, wenn ich mich nicht irre. Und da sind ja inzwischen auch schon 15 Artikel oder so rausgekommen. Also die Liste, die du mir geschickt hast, die war nicht kurz. Wie bist du da drauf gekommen, Chemie und Musik zu verbinden?
Ich bin da drauf gekommen, weil mir immer wieder Schallplatten, damals gab es noch Schallplatten, in die Hände gefallen sind, habe ich gedacht, Mensch, Meier, da ist ja ein irre tolles Chemiecover drauf. Und immer wieder habe ich sowas gesehen und da habe ich gedacht, irgendwie muss man das mal an Mann-Frau bringen, dass es so viele interessante Motive gibt, die irgendwo was mit Chemie zu tun haben und wo man sehen kann, wie sozusagen Chemie in einer doch fremden Welt rezipiert wird und wie sozusagen so ein Transformationsprozess in Gang gesetzt wird, der quasi chemische Themen dann in so ein populäres Medium wie Popmusik verwandelt. Und da habe ich halt gesammelt und hatte auch so einen Filter, mit dem ich dann irgendwann durch die einschlägigen Zeitschriften gegangen bin und mit Freunden gesprochen habe. Und der Filter hat dann sozusagen bewirkt, dass man eben auf solche Dinge stößt. Und da ich von meinem Background als Redakteur auch Spaß dran habe, solche Inhalte zu vermitteln, lag der Gedanke nahe, dass man das in einer Zeitschrift dann macht, die eben auch eine gewisse Breite an Themenstellungen hat, wo auch sowas untergebracht werden kann. wo man sowas toleriert, wo man sowas interessant findet. Die Chemie in unserer Zeit ist ja kein Primärjournal wie die angewandte Chemie, wo die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse publiziert werden, sondern da geht es ja auch gerade darum, dass man eben Querverbindungen zu allen möglichen Dingen herstellt. Und da habe ich gedacht, da passt sowas eigentlich auch ganz gut rein. Und die Chefredakteurin war von der Idee auch ganz angetan. Und so gibt es halt seit mehreren Jahren jetzt schon immer wieder mal einen Hörerartikel. Und ich weiß auch von Resonanz her, dass es auch angenommen wird. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Man muss natürlich immer gucken, dass man einen gewissen Standard dabei hält, dass man auch ordentlich zitiert, dass man bestimmte Dinge auch klarstellt. Und ist anspruchsvoll, aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du da ein Chemie-Cover gesehen hast. Kannst du dich da noch dran erinnern, was das war und was da drauf war?
Ja, Logo, kann ich. Das war von der Gruppe, die heißt Alan Parsons Project. Und das war eine Chemieanlage von, damals gab es die Firma ICI in Großbritannien. Da geht es um Ammoniak-Synthese nach Haber-Bosch. Also das ist ja eigentlich eine genuin deutsche Erfindung, Haber-Bosch-Verfahren, 1918, 1920 so etwa entwickelt. Aber kurz danach hat sozusagen auch schon das europäische Ausland und auch Amerika diese Anlagenkonzeption aufgegriffen und eigene Dinge erstellt, die sozusagen nach dem Haber-Bosch-Verfahren Ammoniak hergestellt haben. Und das war so ein Cover, also dieses ganze dieses Röhrensystem, also diese Hochdruckchemie ist da so verfremdet dargestellt und auf der Rückseite des Covers ist dann zu sehen, wie Wissenschaftler vor ihrer Laborbank sitzen und den Kopf in so Erdhaufen gesteckt haben. Das fand ich immer total faszinierend, dieses Cover. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Kinder, das müssen doch noch viel mehr Leute kennen als ich. Bei dem Kopf in dem Erdhaufen weiß man aber jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht, was das zu bedeuten hat. Und man muss dann manchmal bei solchen Dingen oft so ein bisschen um die Ecke denken, aber es erschließen sich dann eben auch Zusammenhänge, unter anderem, das darf ich vielleicht noch kurz anführen, bei dieser Chemieanlage, die war vor Aldous Huxley, der auch nicht ganz unbekannt ist mit seiner Schönen neuen Welt. Das war sozusagen Inspiration für Schöne neue Welt, für Aldous Huxley. Und so sieht man dann halt, wie solche Dinge dann doch in so einen größeren Kontext wieder eingebettet sind, dass sich Bezüge zur Literatur herstellen lassen. Das ist also alles für Leute interessant, die auch Spaß dran haben, dann solchen Spuren nachzugehen und da dann auch wieder interessante Dinge finden. Also das Internet, es ist ja unerschöpflich, man kann sich ja da völlig verlieren und man muss ja immer gucken, dass man trotzdem irgendwo fokussiert bleibt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Alan Parsons-Platte war so ein Trigger, der das Ganze so ein bisschen ausgelöst hat. Die Alan Parsons und dann noch die Gruppe Devo. Das war eine New Wave-Gruppe 1979. Die waren auch sehr, sehr bekannt zur damaligen Zeit. Die hatten auch immer so Scientific Outfits an und hatten irgendwie gedacht, Devo, also D-Evo, Evolution, dass sich sozusagen die Menschheit wieder zurückentwickelt und hatten da so ein Konzept entwickelt, dass man sozusagen, die Wissenschaft wird gemacht, aber es weiß eigentlich keiner mehr, was sie dahinter verbirgt. Also so eine D-Evolution im Gegensatz zu einer Evolution. Also praktisch die Umkehrung des Fortschrittsgedankens in Form von einer Pseudowissenschaft, wie sie sich ja immer gegeben haben in ihren Songs und so. Also diese beiden Dinge, diese Alan Parsons Cover und dieses Devo mit ihrer ersten Platte, Are We Not Men, via Devo heißt die, das war so vielleicht so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, Menschenskinder, das ist doch, was die da treiben.
Was die Motivation dahinter ist, da würde ich gern später nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde das sehr interessant, wie so, ja, normale Gesellschaft und Musik sich miteinander verweben. Aber ich würde gern noch vorher wissen, du hattest ja gesagt, dass dir diese Platte aufgefallen ist und es ist ja ganz oft so, wenn man dann einmal drauf kommt, dann sieht man es überall. Wo kommt denn Chemie überhaupt in populären Medien vor? Ist dir das dann auch aufgefallen?
Ja, das liegt auch schon länger zurück. Wie gesagt, ich hatte vorher erwähnt, dass mich auch Comics sehr interessieren. Ich hatte als Redakteur der Nachrichten aus der Chemie, da hatte ich zusammen mit dem Ernst Gugolz, der damals Chefredakteur war, einen Artikel geschrieben, der Chemiker als Komiker, 2002 oder 2000, weiß nur ganz genau, wann das war. Dank Panini und Marvel konnten wir damals einen riesengroßen Spider-Man aufs Nachrichten aus der Chemie-Cover drauf machen. Das war dann so gelb und blau, so harter Kontrast. Und das haben viele gesehen in der GDCH, die haben gedacht, die Welt geht unter. Jetzt ist irgendwie alles zu spät. Das hat ziemlich für Furore gesorgt, auch innerhalb der Geschäftsstelle damals. Aber wir fanden das richtig, richtig toll und hatten da so mehrere Seiten darüber geschrieben. Das wurde da immer wieder mal zitiert. Und da war eigentlich das Gleiche, wie als was ich jetzt mit dem Hörer mache. Da wurde sozusagen ein Filter auf Comics gelegt und geguckt, wo taucht Chemie in Comics auf, aber auch so mit dem Augenzwinkern. Das bekannteste Beispiel ist zum Beispiel Spider-Man. Das war so ein Chemie-Nerd, der irgendwann mal, der nicht sehr beliebt war bei den Frauen, der dann später bei seinen Kommilitonen meinen Kommilitoninnen, der dann halt später von der Spinne gebissen wurde und dann sozusagen zum Superhelden Spider-Man wurde. Aber er war ursprünglich auch Chemiker und so weiter und so fort. Also man könnte da jetzt stundenlang weitererzählen. Also diese Comic-Geschichte und dann ist natürlich auch in der Literatur, in der sogenannten hohen Literatur, gibt es natürlich auch immer wieder mal naturwissenschaftliche Themen. Das berühmteste und immer und auch mittlerweile auch schon abgehangenste Thema ist Thomas Mann. Der hatte in seinen Büchern Zauberberg, Dr. Faustus, Felix Krull hatte immer wieder naturwissenschaftliche Themen aufgegriffen. Und das bekannteste Beispiel für den Film aus jüngerer Zeit, um es mal sozusagen, ist die Serie Breaking Bad, wo der biedere Chemielehrer Walter White zu einem finsteren Drogenboss mutiert im Laufe der Zeit und er mit seinem chemischen Know-how die begehrte Droge Crystal Meth in der Reinheit herstellen kann, wie es sonst niemand außer ihm vermag, er, der über chemische Fachkenntnisse verfügt. Und die Serie lebt auch davon, dass sie einen guten wissenschaftlichen Background hat. Es gab wirklich einen Scientific Advisor, die Frau Donna Nelson, die später dann auch Präsidentin der American Chemical Society wurde. Und da war das JCF 2014 auch ganz alertisiert und hatte eine Vortragsreise gemacht, eine Lecture-Tour, die sehr, sehr erfolgreich war. Hinter den Kulissen von Breaking Bad hieß die, wo Donna Nelson eingeladen wurde und damals den Studierenden die Serie nochmal so richtig nahegebracht hat. Es ging sogar so weit, ich kann mich erinnern, ich habe die Donna Nelson auch mal getroffen in Frankfurt. Da gab es eine Konkurrenzveranstaltung, da gab es die renommierte Rolf Sammet Gastprofessur mit Nicolaou, bekannter Naturstoffchemiker, Totalsynthese. Und Nicolaou hat vorgetragen und parallel dazu hat das JCF die Donna Nelson gehabt. Und rat mal, welcher Hörsaal dann voller war am Schluss. Alle Leute waren dann bei Breaking Bad und Donna Nelson und der arme Nicolaou.
Im Zuge meiner Recherche habe ich tatsächlich dann auch eine kleine Zusammenfassung gesehen von dieser Vorlesung. Und das war ja wirklich zu Hochzeiten von Breaking Bad. Das muss irgendwie 2014, 2015 muss das gewesen sein. Und auch als ich angefangen habe zu studieren, da war das ein Riesenthema. Da haben ganz viele Leute, das ist ja wirklich jahrelang, war das eine Motivation, Chemie zu studieren, glaube ich.
Yeah.
Also ich kann mich noch an eine Vorlesung erinnern, es war eine meiner ersten Vorlesungen, wo dann mein Professor gefragt hat, und wer ist hier wegen Breaking Bad und sich die Hälfte des Vorlesungssaals gemeldet hat. Und das war eigentlich ganz süß, weil er dann tatsächlich so ein bisschen darauf eingegangen ist, wie wissenschaftlich korrekt diese Serie ist. Und das fanden natürlich dann auch alle interessant und ich fand das auch eine schöne Art und Weise, die Studierenden bei ihren Themen auch abzuholen. Also ich meine jetzt natürlich nicht die Synthese von Drogen, sondern halt eben in eine interessante Serie mit in den Chemieunterricht oder die Chemievorlesung mit einzubinden. Jetzt hast du ganz viel über Literatur und Fernsehen und so geredet und mir ist aufgefallen, dass halt die großen Punkte so eigentlich Science Fiction sind und Drogen. Ist das die Motivation dahinter, Chemie in Musik oder auch in populäre Kultur einzubinden? Gibt es noch andere Motivationen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, im Film ist es durchaus so. Im Film gibt es zwei Stereotype für Naturwissenschaftler oder speziell auch für Chemiker. Da gibt es irgendwie so den Nerd-Typ und den Bösewicht. Und Walter White ist so eine Mischung aus beiden. Der wird sozusagen vom irgendwo desillusionierten Nerd zum Bösewicht, auch durch die Umstände. Aber das gibt es halt, gibt so ganz viele 50er, 60er, 70er Jahre, also B-Movies, wo die Chemiker immer meistens in Horrorgenre auftauchen, dass sie irgendwelche Mixturen mischen oder doch. Ein berühmtes Beispiel ist auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist ein absoluter Klassiker von Stevenson aus schon vor 150 Jahren, wo man sozusagen mind-altering substances hat, wo man sozusagen zu einem Bösewicht wird durch Einnahme einer Droge oder diese Macht, die man sozusagen über sich selber hat, über seinen Geist gewinnt. Das ist natürlich unglaublich. Und der Archetyp sozusagen des verirrten Wissenschaftlers ist ja auch immer noch und robust wahrscheinlich noch in 100 Jahren Frankenstein, ja, wo eben auch die Wissenschaft irgendwas erschafft, was sie später nicht mehr kontrollieren kann. Also das ist immer so das Thema im Film hauptsächlich. Aber richtig chemische Inhalte in Filmen so zu verpacken, dass es quasi wie so eine Art Metapher ist oder man erkennt dann, dass es eigentlich um Chemie geht. Also ich glaube, es muss immer so ein bisschen so eine handfeste Vorlage da sein und die Leute wollen dann auch so Stereotype, eher sowas. Die Leute wollen bestimmte Rollen sehen. Die wollen, diese Rollen sind halt, warum auch immer, so angeordnet. In den 90er und 2000er Jahren hat man auch viel geredet, das Bild der Chemie in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch etwas gewandelt. Es war damals halt noch viel unter dem Eindruck von der einen oder anderen gab Umweltkatastrophen, dieses und jenes. Heutzutage ist man ja auch schon wieder viel weiter. Es gibt Nachhaltigkeitskonzepte, es gab und gibt hoffentlich immer bald immer noch den Green Deal und es gibt solche Dinge und auch die Chemiker sind sich, glaube ich, ihrer Verantwortung stärker bewusst, als es damals vielleicht der Fall war, aber das ist jetzt eine Unterstellung. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt, dieses Bild, und ich glaube, die GDCH und das JCF und wie wir uns jetzt auch unterhalten, das ist eine Art und Weise, mit dieser Materie umzugehen, die hätte man sich vor 30, 40, 50 Jahren einfach nicht getraut. Ja, da gab es halt die Chemie, die war straightforward. Chemie war eine ungeliebte Wissenschaft, hat die Leute zwar in Brot und Arbeit gebracht, aber hatte immer so ein bisschen Makel anhaften. Man weiß nicht genau, was da passiert, was die da tun, die Umwelt wird zerstört und so weiter und so fort. Also die ganzen Klischees, die es gibt sicherlich immer noch, aber ich glaube, es hat sich auch ein Verhältnis zur Chemie eingestellt, dass es auf einer breiteren Basis steht und das Ganze doch irgendwie ein bisschen entspannter auch in der öffentlichen Diskussion macht. Gibt natürlich immer noch die Diskussion über Grenzwerte und toxikologische Dinge, aber ich glaube, da ist man mittlerweile so sensibilisiert, dass man auch nicht mehr einfach alles machen kann, was man vielleicht noch vor 50 Jahren machen konnte.
Reflektiert sich das auch in den Themen, die in der Musik aufgegriffen werden? Also gibt es da tatsächlich einen Shift und ist das irgendwie eine Reflexion des Zeitgeistes? Weil wenn ich jetzt nämlich an Musik denke, also ich kenne nicht so viel, ich hatte tatsächlich auch mal geschaut, was es für Musik überhaupt gibt, wo Chemie drin vorkommt. Und das, was ich gefunden habe, ist dann sowas wie von Kraftklub das Wort Chemie, Chemie, wo dann halt auch Drogen gemeint sind. Das ist so, würde ich sagen, das, was man am allerschnellsten findet. Aber es wird ja vermutlich noch ein bisschen mehr gehen, wenn man ein bisschen tiefer geht. Oder stimmt das nicht?
Drogen ist ein Riesenthema. Es gab auch eine Vortragsreihe von Matthias Christmann, der ist Prof an der TU oder FU Berlin. Ich weiß nicht genau, das hieß Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wo halt genau auf diese Themen abgehoben hat. Das wollte ich bewusst vermeiden. Also das Thema Drogen und Chemie ist natürlich ein sehr, sehr großes. Chemie wurde ja immer mit, Musik wurde auch immer mit Drogen assoziiert, ne? Berühmten Drogentoten immer wieder mal, ja, das ist schrecklich genug. Ich wollte bewusst nicht darauf abheben. Also ich habe auf bestimmte andere Dinge abgehoben. Ich habe zum Beispiel, 2019 war das Jahr des Periodensystems, da habe ich ein paar Sachen vorgestellt, die mit chemischen Elementen zu tun haben. Längst nicht in der Ausführlichkeit, wie man das hätte tun können, sondern habe nur so einen Teaser da geliefert und einen allgemeinen Überblick. Habe ich bei den chemischen Elementen auch auf Wasserstoff, Lithium und Magnesium beschränkt, obwohl man da auch, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Titel zum Beispiel nimmt von Neil Young, Heart of Gold, ja, da kommt das Wort Gold vor, ist es deswegen jetzt Chemie, ne? Das ist eine Metapher sozusagen, dass dieses Metall Gold quasi für Beständigkeit und Zuneigung und Sympathie steht. Aber das ist das jetzt schon ein direkter Chemiebezug? Ich glaube nicht. Also es müsste dann schon in dem Text um mehr gehen, als nur jetzt sozusagen zwischenmenschliche Beziehungen und dann Heart of Gold zu singen. Aber solche Lieder gibt es natürlich zuhauf, ja. Und sowas wollte ich halt einfach vermeiden. Was ich sehr interessant fand, war, Neil Young, der Name fiel ja schon. Ich habe 2019 auch geschrieben über eine Platte von Neil Young, die hieß The Monsanto Years, wo er speziell auch darauf abhebt, auf gentechnisch verändertes Saatgut, auf Pflanzenschutz. Und in die Zeit fiel ja auch die Übernahme von Monsanto durch die Firma Bayer. Das ist ja bis heute eine umstrittene Geschichte. Aber Neil Young ist auch immer jemand, der sozusagen mit offenen Augen durch die Welt läuft und bestimmte Missstände halt kritisiert. Das war jetzt halt zufällig Chemie. Neil Young hätte auch über Menschenrechte in Nicaragua singen können oder irgendwas anderes, ja. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenig. Es gibt akademisch geprägte Dinge, wo jemand halt einen Musiktitel mal Chemistry nennt, weil er sagt, da kommen verschiedene Elemente zusammen, die durch ihre Anwesenheit passiert so etwas wie eine Synthese im chemischen Sinn, also so als Metapher quasi. Aber es gibt ein ganz berühmter Song, der auch in den einschlägigen Listen immer auftaucht. Es gab so ein Folkduo, Kate und Anne McGarrigle, die hatten ein Lied geschrieben, NaCl, Sodium Chloride, wo die sozusagen beschreiben, ein einsames Natriumion und ein einsames Chloridion. Und das ist wirklich, den Text muss man mal lesen, das ist wirklich ganz süß und poetisch. Und die treffen sich dann und bilden dann Natriumchlorid. Aber das sind so Perlen, die man einfach suchen muss. Ja. Das gibt's nicht so häufig, sowas, ja, dass jemand auf so eine Idee kommt oder dass auch ein Interpret oder Musiker so einen Background haben, dass die solche Assoziationen herstellen. Ja. Aber jetzt, Musiker sind bestimmt keine Wissenschaftskommunikatoren im Sinne von, ich zeige jetzt euch mal, wie, keine Ahnung, der dritte Hauptsatz der Thermodynamik irgendwie funktioniert. Obwohl es auch das gibt, wenn man lang genug hinschaut, ja.
Da gibt's jetzt schon ganz viel, was ich fragen will. Natürlich einmal, wo denn die Thermodynamik in welchem Song zu finden ist. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Aber was mich als erstes jetzt noch gecatcht hat, ist, wo hast du denn deine Elemente Lithium, Magnesium und Wasserstoff gefunden? Waren die alle in einem Song verarbeitet?
Nein. Das waren wirklich drei völlig unterschiedliche Interpreten. Und der Übersong fürs Periodensystem ist immer noch Tom Lehrer, The Elements. Tom Lehrer war ein Kabarettist, ein amerikanischer, der jetzt im hohen Alter von 97 Jahren gestorben ist, der immer sehr scharfzüngig die Amerikaner und die American Way of Life beobachtet hat. Und er hat ein Lied gemacht, das ist so ein Parfumsritt durch die chemische Welt, der in wenigen Sekunden sämtliche, ich weiß nicht, 40, 50 Elemente aufzählt und der einfach Spaß dran hat an diesen lustigen Bezeichnungen, ja, und immer dann komische Reime macht und so, der einfach Spaß mit diesen Wortschöpfungen hat. Der reimt dann halt die schrägsten Sachen aufeinander und immer sind chemische Elemente dabei. Und diese anderen Stücke, das Stück Lithium ist ein bekanntes Stück von Nirvana, die kennt ja jeder, das Smells Like Teen Spirit, ja. Aber Lithium in dem Zusammenhang ist halt so ein Antidepressivum und dann sieht man eben auch, wie Lithium noch verwendet werden kann, eben nicht nur in Autobatterien, sondern eben auch in so einem Kontext. Und dann hatte ich noch ein völlig abgefahrenes Stück über Magnesium, war von so einem Schweizer Synthesizer-Tüftler, Spörri hieß der, oder das war so eine Werbeplatte für eine Firma in der Schweiz, die Aluminium verarbeitet. Da hat er so diese Mikro in so Fabrikhallen gegangen und hat irgendwie Geräusche aufgenommen, schon ein frühes Beispiel für Sampling, und hat aus diesen Geräuschen dann ein Musikstück fabriziert, das hieß dann Elektron. Aber Elektron ist in dem Fall auch kein Elektron, das um einen Atomkern kreist oder irgendeine Wolke bildet, sondern Elektron ist in dem Fall so eine spezielle Legierung aus Aluminium und Magnesium. Ne? Das sind halt so schräge Sachen und ich hoffe halt, dass irgendjemand auch Spaß an sowas hat, weil das sind jetzt nicht die Beispiele, die einem halt einfallen sofort. Ne? Aber es gibt zig andere Sachen, wo einfach nur ein Begriff aus der Chemie wird einfach oft auch so als catchy verwendet. Ne? Da heißt dann, was weiß ich, nennt eine Gruppe ihre Platte Osmium. Ja? Das hat nichts mit Osmium zu tun. Da kannst du dann 10 Titel durchsuchen und in keinem taucht das Wort Osmium auf. Das ist dann so eine Funkplatte. Oder es gibt beliebig solche Beispiele. Oder es gibt auch ein interessantes Stück, das habe ich auch nicht hinter der Serie verarbeitet. Gold von einer Gruppe, die heißt Artbeers. Das ist so eine Gruppe, die gesellschaftskritisch ist. Und die Gold ist für die halt wichtig im Zusammenhang mit Zahlungsmitteln und die Kulturgeschichte des Goldes oder solche Dinge. Also es ist bestimmt keine Wissenschaftskommunikation. Man sieht manchmal, dass das Leute was irgendwie chemische Inhalte aufgenommen haben und die auf ihre Weise wieder darstellen. Einfach um vielleicht auch eine interessante Story zu machen. Ja. Aber es gibt nicht sehr viel, muss man offen zugeben. Es gibt so Musikdatenbanken. Es gibt eine Datenbank, die heißt Rate Your Music. Das sind elendlange Listen. Da kann man zum Beispiel nachschauen. Cover Art. Ja, gibt es zum Beispiel ein Ding, Cover Art Related with Chemistry. Da findest du 420 LPs. Die meisten haben irgendwie das Bohrsche Atommodell drauf. Also diesen Klassiker, ne, mit den Ellipsen um ein Ding. Oder irgendein archaisches Molekülmodell, so ein Kugelstabmodell. Und dann denkt, und das ist aber nur so ein Eyecatcher. Ja. Wenn du die Platten dann anschaust, das hat nichts mit Chemie zu tun.
Ich kann das aber auch irgendwie verstehen, weil es übt ja auch so eine gewisse Faszination aus. Etwas, was man nicht versteht, oder so Borsches Atommodell, das sieht ja auch aus wie so, als ob man in so eine andere Welt eintaucht. Und ich kann gut verstehen, dass das so eine Faszination ausübt. Ich weiß zum Beispiel, als ich mit Chemie angefangen habe, also als wirklich erstes Semester, sondern wirklich erste Stunde Chemie, und wir irgendwann auf Orbitale eingegangen sind, nur die Form von Orbitalen, also wie man die zeichnet, dass man sich das dreidimensional vorstellen muss, das hat mich total fasziniert, ohne dass ich da jetzt irgendwie Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeiten da direkt gedacht habe, sondern einfach nur, das repräsentiert etwas, was so ein kleines bisschen magisch sich anfühlt. Wenn man Chemie nicht wirklich versteht oder noch nicht ganz informiert ist oder tief in die Materie eingedrungen ist, dann übt ja Chemie insgesamt so ein bisschen was Magisches aus. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht dadurch so ein bisschen von dieser Magie in die Songs aufgenommen werden soll?
Was du mit magisch beschreibst, kann ich absolut nachvollziehen. Gerade diese Orbitale, ich hatte mal so in den, bin ja schon älteres Semester, in den 70er Jahren, gab es so die ersten Plotter, die sozusagen solche Funktionen, das sind letzten Endes mathematische Funktionen, dargestellt haben. Dieses Dreidimensionale, diese Keulen mit den Ringen drumherum, also das ist völlig abgefahren. Das hat halt wirklich völlig, ja, mich hat es auch irgendwie völlig geflasht. Kann man wirklich gut nachvollziehen. Und ich glaube, so einen letzten Rest von Zauber hat die Chemie immer noch. Ja. Natürlich versucht man dann auch mit der Covergestaltung solche Dinge irgendwo einzufangen. Aber es bleibt halt auf der visuellen Ebene irgendwo stehen. Ja. Also wann kann man sagen, wann ist ein Musikstück zum Beispiel chemisch oder naturwissenschaftlich? Ja? In der elektronischen Musik gibt es viel zu sagen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Doppler-Effekt. Doppler-Effekt ist jetzt Physik. Aber Doppler-Effekt hat so Titel gemacht wie Gene Silencing oder so. Ne? Das muss man sich dann im Kontext auf YouTube noch anschauen. Da sieht man dann auch so Versatzstücke aus der Gentechnik. So ein bisschen so wie Kraftwerk vielleicht, der Stil. So Detroit Techno. Techno vor allem macht viel, nutzt viel diese visuellen Elemente. Und daraus ergibt sich halt irgendwas, was auf Zuhörer irgendwo magisch wirkt, ja. Wo man dann sozusagen das Kopfkino anschaltet und bestimmte Assoziationen hat, ja. Dieses Mechanische, dieses Rhythmische, diese kalten Klänge, das assoziiert man dann mit Wissenschaft, ja. Und so kommt dann so eine Faszination für die Musik zustande, ja.
Gibt es denn irgendein Genre von Musik, das besonders gerne chemische Elemente, also Chemie als Element, nicht als, du weißt, was ich meine, aufgreift?
In jüngster Zeit würde ich sagen, so bestimmte techno-elektronische Musik.
Das finde ich interessant, weil, also wenn ich jetzt dran denke, würde ich jetzt tippen Metal Music, denn im Metal gibt's ja ungefähr alles. Also zumindest historische Ereignisse werden im Metal, glaube ich, alle einmal aufgegriffen. Und ich hätte mich gefragt, ob das vielleicht für die Chemie auch gilt.
Also Metal schöpft natürlich völlig aus dem kulturellen Gesamteintopf, den es so gibt, aber hat natürlich bestimmte Themen. Ein großes Thema in Metal ist sicher Alchemie und Satanismus und okkulte Riten und so weiter und so fort. Und da spielt die Chemie natürlich auch eine große Rolle, weil Alchemie auch immer schon, gibt so Namen wie Cagliostro oder diese Betrüger, ne, diese Scharlatane, die auch immer dunkle Geschäfte gemacht haben, bis hin eben zu Bündnissen mit dem Teufel. Und das ist natürlich ein Metal-Sujet, ja, oder Dark Metal oder so, da kommt es natürlich immer wieder. Aber auch so eher konventionelle Metal-Gruppen wie Iron Maiden oder sowas haben sowas in ihre Songs verarbeitet. Also Alchemie und Metal gehört schon irgendwie zusammen, da gebe ich dir recht. Es gibt die Gruppe Tankard, das ist eine deutsche Gruppe aus Hessen, bei der ist sozusagen der Name schon Programm, weil Tankard heißt auf Deutsch Bierkrug. Und Tankard singt das hohe Lied des Bieres. Und das hatte ich auch in einem Hörerbeitrag verarbeitet. Da geht es um den Titel Chemical Invasion. Und das war total lustig, weil als Tankard diesen Titel Chemical Invasion rausgebracht haben, war gerade so eine neue EU-Verordnung, die hat sozusagen, da ging es um die Reinheit des deutschen Bieres, also Hopfen und Malz, Gotter Hals. Und Tankard wollte eben auch als patriotische Metalband sozusagen, dass nicht die böse EU im Bier rumpanscht. Und da haben sie passenderweise auf dem Cover von dieser LP Chemical Invasion ist so eine Karikatur von einem Chemiker drauf, der irgendwie so mit teuflischem Grinsen irgendwie grüne Flüssigkeit in das tolle deutsche reine Bier reinschüttet. Ne? Und ja, das ist so ein überspitztes Beispiel für Chemie und Öffentlichkeit. Oder es gibt da auch viel in der Werbung heutzutage, garantiert ohne Chemie, ne, ohne chemisch-synthetische Zusatzstoffe, alles Natur. Und so war sozusagen die Gruppe Tankard auch so abgefahren, die ist vielleicht sonst mit ihrem Biergesaufe so eine Art kritischer Verbraucher. Ne? Wir wollen in unserer Lieblingsdroge keine Chemie drin haben, das soll alles sozusagen rein sein. Fand ich lustig als Story so.
Also die chemischen Hintergründe hinter Bier haben die gar nicht behandelt?
Es ging nur darum, dass man die Chemiker vom Bier fernhalten soll.
Gibt es einen Unterschied zwischen Musik, die von Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund gemacht werden und Menschen, die halt Chemie als faszinierendes Mittel in die Musik einbinden?
Gute Frage. Mir sind wenige Chemiker, Chemikerinnen bekannt, die jetzt wirklich die Musik machen. Es gibt Leute, die machen, in Erlangen, mir ist der Name jetzt leider nicht präsent, die machen mit NMR-Pulsen Musik oder sowas. Aber das ist jetzt keine in dem Sinn Popmusik. Man probiert einfach aus, dass man was mit Chemie machen kann. Ich glaube, die Leute, die in der Popmusik Chemie-Themen aufgreifen auf eine intellektuell anspruchsvolle Art, das sind auch intellektuelle Musiker, die alles Mögliche kennen und wissen und halt auch auf Chemie stoßen. Ich glaube jetzt nicht, dass die unbedingt einen naturwissenschaftlichen Background haben. Also wir sind jetzt, muss ich jetzt passen. Ich wüsste jetzt niemand, der wirklich sagt, er war Chemiker und ist jetzt Musiker oder so. Und ich verarbeite das als das in meinen Songs. Ich nehme aber für mich nicht in Anspruch, alles zu wissen, was es da gibt in der Richtung. Aber es sind Leute, die sich allgemein für Kultur interessieren, die sich auch für Naturwissenschaften interessieren, die einfach ein breites Spektrum an Themen im Grunde genommen haben, aber die immer auf eine anspruchsvolle Art und Weise reproduzieren. So kann man es vielleicht sagen. Ja. Aber eine Sache wollte ich vielleicht noch loswerden. Und zwar habe ich ja erwähnt, dass Techno oder elektronische Musik oft chemische Begriffe verwendet, aber die sozusagen auf eine abstrakte Art und Weise umsetzt. Ja? Also bei der Gruppe Doppler-Effekt. Es gibt zum Beispiel einen Komponisten der klassischen Moderne, der heißt Edgar Varèse, der hat vor fast 100 Jahren ein Stück geschrieben, das heißt Ionisation, wo er sozusagen umsetzt seine Vorstellung von Ionisierung in Musik. Aber das ist zum Beispiel, das ist ein Musikstück, das spielen 13 Schlagzeuger. Wechselt sich sozusagen immer so das Schlagzeugcluster ab. Im übertragenen Sinn stellt er sich vor, dass sich sozusagen so Atome ihrer Elektronenhülle entledigen. Ja? Also das ist auch jemand, der sozusagen von dem wissenschaftlichen Fortschritt fasziniert war und dann seine Stücke, weil er bewusst modern und avantgardistisch sein wollte, so genannt hat. Ionisation, das ist von 1930. Ja? Was ich damit sagen will, ist, dass es sowas immer wieder aufgegriffen wird und in einer Art und Weise umgesetzt wird, die intellektuell anspruchsvoll ist. Oder wenn jemand, der so ein Stück hört, Ionisation, das ist auch jemand, der eine Vorstellung davon hat. Also das ist ein blöder Begriff, höheres Bildungsniveau, ja, Ionisation, da kann man sich was drunter vorstellen. Es ist eher so, dass es dann eben so Assoziationen auslöst. Es kann jetzt nicht beschreiben, was Ionisierung wirklich ist, dazu ist es nicht gedacht. Aber man hat eine Vorstellung von Ionisation, hat eine Vorstellung von dieser Musik und bringt es dann irgendwo in seinem Kopf zusammen und sagt, ja, genau so kann man das darstellen. Und es ist sehr, sehr abstrakt. Aber diese Begriffe, die sind für uns zwar alltäglich, aber die sind für den Laien in Anführungszeichen oder den Menschen, der Musik hört, eben auch sehr abstrakte Begriffe.
Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn du jetzt so von Intellektualismus redest, dass man so ein bisschen experimentell in kulturelle Sachen reingeht. Erinnert mich das an es hat jetzt nichts wirklich mit Chemie zu tun, aber an so ein experimentelles Buch von Georges Perec heißt das, glaube ich, La Disparition. Und da schreibt er ein ganzes Buch, es ist ein Kriminalroman, ohne den Buchstaben E. Und das ist natürlich, also für den Leser oder die Leserin ist das ein bisschen ungewöhnlich zu lesen, weil es fehlt irgendetwas. Und man weiß natürlich, was fehlt, wenn man sich den Klappentext durchgelesen hat, aber es ist trotzdem eine ganz interessante Erfahrung, dass es halt gleichzeitig noch so eine Art Sozialexperiment ist, wie es auf Leute wirkt, ohne halt einen gesamten Buchstaben auszukommen. Und ich fand es ganz interessant, dass es dann natürlich auch noch gleichzeitig ein Kriminalroman ist, wo eine Person verschwindet.
Ja, super, super, super gutes Beispiel.
Und man das so ein bisschen symbolisch, symbolisch gesehen halt dieses E für diese Person steht, die verschwunden ist.
Ja, Finde ich ein total gutes Beispiel. Genauso muss man sich auch so eine Art von Musik vorstellen. Das passt, ja. Das ist sehr, finde ich ein tolles Beispiel. Ich kenne von Perec nur dieses Buch, das heißt Die Dinge. Jetzt in so ein Ehepaar, das dann irgendwie sich ganz toll einrichten will und dann irgendwie will ich davon Abstand nehmen, weil sie eine Stelle in Nordafrika antreten. Müssen sie alles verkaufen, was sich mühsam angeeignet haben. Aber es ist ein super gutes Beispiel und das passt wirklich da hervorragend dazu. Nochmal ganz kurz vielleicht auf die Thermodynamik zurückzukommen. Da gibt es ein Stück von Robert Wyatt. Das ist auch so ein Barock-Intellektueller, wenn man so will. Der beobachtet, das habe ich dann so interpretiert, der beobachtet, wie er erst morgens am Strand, kein Mensch da, dass er früher morgen wie so eine Plastiktüte vom Wind so hin und her getrieben wird. Und das hatte ich dann assoziiert mit Thermodynamik und offenem System und so weiter und so fort. Und ich glaube, so in der tiefsten Tiefe hat man so bestimmte Erfahrungen, macht man, die man sozusagen irgendwo in so eine Art Metapher packt. Und das kann man dann vielleicht auch mit chemischen Inhalten oder sowas dann korrelieren. Die Freiheit hat man ja dann sozusagen als Journalist oder als jemand, der nochmal über dieses Thema schreibt. Und ich finde einfach auch solche Bezüge interessant, so wie du gerade geschildert hast, dann fällt einem was auf, da fällt ja ein E. Ja, finde ich total gut, sowas. Ja, also es macht wirklich Spaß, sich mit solchen Ideen auseinanderzusetzen. Also meiner Meinung nach. Fällt vielleicht nicht jedem, das wollen vielleicht die Leute auch konkreter wissen, aber mir macht sowas auch total Spaß.
Und ich wollte auch gerade noch einmal, weil du vorhin über Comics geredet hast, ist mir sofort dieses Graphic Novels eingefallen. Und Graphic Novels, die beschäftigen sich ja auch mit den unterschiedlichsten Themen. Und ich finde das immer sehr geeignet. Ein schönes Beispiel, was ich wirklich total klasse fand, war die Geheimnisse der Quantenwelt. Ich meine, ich bin jetzt in meinem französisch-belgischen Raum. Natürlich sind Graphic Novels auch dort besonders populär. Und da wird tatsächlich Quantenchemie einmal durchgegangen. Also das ist eine Figur, die da in die Quantenwelt reingesogen wird, wenn ich mich recht entsinne. Und dann alle wichtigen großen Köpfe der Quantenchemie oder der Quantenphysik kennenlernt. Und die erklären dann einmal, was zum Beispiel H oder H', was das bedeutet und wie sie da drauf gekommen sind und versuchen das. Das ist ein recht dicke Graphic Novel, aber ich fand das total toll. Weil wie jede Studentin habe ich natürlich geseufzt, als ich dann theoretische Chemie hatte und fand das auf diesem Weg wirklich sehr, sehr ansprechend durchgeführt. Und ich finde es total wichtig, wenn man irgendwie Wissenschaft und einfach populäre Kultur so verbindet, weil es einfach dadurch viel nahbarer wird und einfach schöner. Und das hattest du jetzt erwähnt, dass Musik oft eigentlich keine Wissenschaftskommunikation ist, aber es kann es ja auch sein. Also wie eben mit der Graphic Novel oder das ist vielleicht auch nicht allen unbekannt hier, A Cappella Scientist, der macht ja tatsächlich Wissenschaftskommunikation über Lieder. indem er in einer A Cappella-Version Lieder covert und die dann halt umschreibt.
Ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man irgendwie, man wird freier für die Themen. Also wie du vorher beschrieben hast mit der theoretischen Chemie. Du weißt dann das, dass es die Graphic Novel gibt und das hilft dir dann auch. Ne? Du weißt, dass du bist nicht allein auf der Welt mit diesem Thema, ja, sondern es haben sich andere Leute schon damit beschäftigt. Das ist irgendwie auch so ein gutes Gefühl, das man dann dabei kriegt. Ne? Also man kriegt so eine bestimmte Freiheit, über darüber zu denken und man hat es nicht wie so ein völlig unübersichtlichen Haufen vor sich, vor dem man sich dürfen, sondern man weiß, aha, es gibt da diese Graphic Novel und da gucke ich dann rein, wenn mir das andere zu viel wird und es hilft dann auch. Das ist wirklich auch, finde ich, ganz prima, tolles Beispiel.
So, jetzt kommen wir langsam zum Ende und natürlich, wie immer, gibt es dann ein paar Abschlussfragen. Die regelmäßigen HörerInnen unseres Podcasts haben vielleicht gemerkt, dass wir gerne ein paar leichtere Abschlussfragen stellen. Nun war das jetzt hier natürlich auch eher ein leichtere Kost als sonst, weil wir nicht so tief in die Theorie von Forschung reingegangen sind. Aber trotzdem habe ich ein paar Abschlussfragen an dich.
Bitte.
Und die erste wäre, gibt es einen Song oder ein Lied, den wir eventuell nicht direkt mit Chemie in Verbindung bringen, aber den wir definitiv schon gehört haben und den du heute noch nicht genannt hast?
Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Es sind gigantisch große Berge an Popmusik, die es gibt mittlerweile. Und ich glaube, 90% aller Songs haben mit Chemistry im Sinne von Anziehungskraft zu tun. Also, und da kann sich jeder sein Lied raussuchen, ja. Also Chemistry als Anziehungskraft verstanden, und damit kannst du 90% aller Liedtexte erschlagen. Ich wüsste jetzt keinen Song, das ist wirklich nahezu unmöglich, einen Song zu benennen, der sozusagen konsensfähig für alles wäre. Dazu ist die Musikszene heutzutage viel zu sehr in einzelne Fraktionen, Subgenres etc. aufgespalten. Ich hatte vorher diese Radio Music erwähnt, ne? Wenn du den Begriff Metal eingibst, da hast du 70 Untergenres, ne? Oder Ambient, da hast du 50 Untergenres. Ja? Also ich würde sagen, fast alles, was gesungen wird, beschäftigt sich mit Chemistry als Anziehungskraft. Und da findet jeder für sich was Passendes.
Okay, das ist auch eine sehr schöne Antwort. Und dann meine Abschlussfrage ist, welches der von dir gefundenen Musikstücke war denn dein absoluter Lieblingsfund?
Also ich mag eigentlich alle, das sind alle so meine Babys, die ich da gefunden habe. Aber was ich wirklich sehr gut finde und was auch so im Moment so ein bisschen mit meinen jetzigen Hörgewohnheiten korrespondiert, ist von Brian Eno und John Hassell. Brian Eno ist so ein Synthesizer, Ambient-Spezialist. John Hassell war ein avantgardistischer Trompeter. Da gibt es ein Stück, das heißt Chemistry. Das ist ein Instrumentalstück, wo sozusagen verschiedene Elemente miteinander kombiniert werden, wo praktisch eine Synthese stattfindet, eine musikalische Synthese, wo irgendwas Interessantes draußen steht. Das Stück finde ich sehr, sehr gut. Das heißt Chemistry, das ist auf der LP Fourth World Possible Musics von 1981. John Hassell ist ein ganz wirklich interessanter Typ. Er spielt Trompete, aber nicht so, dass die Trompete so schmettert, sondern die Trompete ist eher so verhuscht, eher so ein Hauchen der Trompete.
Trompete und Hauchen hätte ich jetzt nie so zusammengebracht.
Ja, eben. So ist aber Hassell. Der verfremdet seine Trompete immer so elektronisch. Der macht so wirklich total interessante Klanggemälde. Und Brian Eno ist auch so ein absolutes Gebirge von Musik, der überall mitgemischt hat, als Musiker selber, als Produzent von U2 und anderen bekannten Gruppen. Und die beiden haben sich mal getroffen und da hat die Chemie auch gestimmt, sagen wir mal so.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Danke, Gerhard, dass du heute bei uns warst. Bei mir ist auf jeden Fall jetzt alles klar und ich hoffe bei dir auch. Danke, dass du da warst.
Ja, ich danke, dass ich Gelegenheit hatte, mal über dieses Thema zu sprechen. Und ich werde auch weiterhin nach Perlen suchen und nach Diamanten schürfen und hoffe, dass ich noch die eine oder andere interessante Entdeckung mache und dass es den Leuten dann auch gefällt, darüber zu lesen. Danke, Charlotte.
Tschüss.
Ciao.
Für alle, die es noch interessiert, wir werden vermutlich eine Playlist zusammenstellen mit den ganzen Songs, die jetzt erwähnt wurden, und auch nochmal die einzelnen Artikel von Gerhard verlinken, falls ihr da nochmal nachgucken wollt. Die haben dann Titel wie Es ist angerichtet oder Chemiebier oder Assoziationsakrobatik. Also falls ihr nochmal reingucken wollt, sie sind unten verlinkt.
Vielen Dank, Dr. Gerhard Karger, und vielen Dank, Charlotte, für die schöne Episode. Folgt uns gerne auf Instagram oder Blue Sky unter dem Handle @alleschlor. Auf unserer Website podcast.jcf.io könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Weitere Informationen stehen wie immer in unserer Episodenbeschreibung. Seid ihr schon auf die nächste Episode gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF-Podcast.